1. Morgenjournal. Freitag, der 1. September. Guten Morgen, ich bin Veronika Filitz. Es ist jetzt vielleicht noch ein bisschen zeitig, schon ans Mittagessen zu denken, aber viele werden das auch heute mehr oder weniger gerne in einer Kantine essen. Dort und auch in Krankenhäusern, Schulen und Pflegeeinrichtungen muss ab heute klar ersichtlich sein, wo Fleisch, Milchprodukte oder Eier herkommen. Wie ich mir diese Kennzeichnung vorstellen kann, das frage ich gleich Manfred Runge vom Dachverband der Gemeinschaftsversorger. Schön langsam an die Schule denken, das werden die Schülerinnen und Schüler in Wien, Niederösterreich und im Burgenland auch mehr oder weniger gerne. Am Montag geht's für sie ja wieder los. Schon länger an die Schule denken wohl die 36.000 Kinder und Jugendliche, die in der Sommerschule waren. Die müsse weiterentwickelt werden, fordern Bildungsexperten. Und lange noch daran denken, an den Besuch des Papstes, werden die 1500 Katholikinnen und Katholiken in der Mongolei. Franziskus ist vor kurzem gelandet, in einer der kleinsten Gemeinden der Welt. Und für Meteorologen beginnt heute der Herbst. Das Wetter wird aber wieder spätsommerlich, Nicola Biermeier.
Die Temperaturen steigen in den nächsten Tagen und auch der Wind im Osten ist schwächer als zuletzt und zeitweise zeigt sich die Sonne. Vor allem der Samstagmorgen wird sehr sonnig und warm. Aktuell in allen Landeshauptstädten bewölkt, in Linz und Eisenstadt leichter Regen. Zu den Temperaturen: Wien 16 Grad, Eisenstadt, St. Pölten und Linz 15, Salzburg 14, Innsbruck 12, Bregenz 16 und Graz und Klagenfurt 14 Grad. In den kommenden Stunden gibt es noch einiges an Wolken und vor allem von Oberösterreich bis ins Nordburgenland ein bisschen Regen. Nach und nach lockert es aber auf und zeitweise kommt die Sonne heraus. Im Bergland können sich am Nachmittag erneut einzelne Regenschauer oder Gewitter bilden, speziell in den Tauern. Die Temperaturen reichen 20 bis 26 Grad. Am Wochenende dann 2 bis 3 Grad wärmer und oft sonnig. Am Samstag bilden sich nur vereinzelt Schauer. Am Sonntag von Salzburg ostwärts ein paar Schauer oder Gewitter. Zudem ist es hier windig.
Wir beginnen aber in den USA. Dort wurden Anführer der rechtsradikalen Proud Boys zu langen Haftstrafen verurteilt. Wegen ihrer Beteiligung am Sturm auf das Kapitol im Jänner vor 2 Jahren. Die Anhänger des ehemaligen Präsidenten Donald Trump wollten damals verhindern, dass der Wahlsieg von Joe Biden offiziell bestätigt wird. Und die beiden Verurteilten sollen laut Staatsanwaltschaft die Attacke angestiftet haben. Verena Sophie Meyer berichtet.
Joe Biggs ist ein ehemaliger Soldat und als ein Anführer der rechtsradikalen Proud Boys hatte er eine zentrale Rolle beim Angriff auf das Kapitol. Wegen aufrührerischer Verschwörung muss er nun 17 Jahre ins Gefängnis. Ein weiterer Proud Boys-Anführer wurde zu 15 Jahren Haft verurteilt. Beide haben bei der Strafmaßverkündung in Washington geweint. Joe Biggs hat unter Tränen zugegeben, Mist gebaut zu haben. Er sei am Tag des Aufstands von der Menge verführt worden, aber er sei kein Terrorist, wie ihm das die Staatsanwaltschaft vorwirft. Die Staatsanwälte setzen den Angriff auf das US-Parlament mit einem Bombenanschlag auf ein Gebäude gleich. Biggs und seine Mitstreiter hätten das Ziel gehabt, Angst und Schrecken zu verbreiten. Sie hatten sogar 33 Jahre Haft gefordert. Geworden sind es mit 17 Jahren Haft etwa halb so viel, das ist aber noch immer die bisher zweithöchste Strafe für die Kapitolstürmer. Der Richter argumentiert, es habe keine massenhaften Opfer gegeben, doch Abschreckung sei nötig. Der Angriff habe mit der Tradition der friedlichen Machtübergabe gebrochen, eines der wertvollsten Dinge der Amerikaner, die es jetzt so nicht mehr gäbe. Die radikalen Trump-Anhänger wollten durch die Erstürmung des Kapitols die Zertifizierung des Wahlsiegs von Joe Biden bei der Präsidentschaftswahl 2020 verhindern. Im Mai war deshalb bereits der Gründer der Oath Keepers, einer weiteren rechtsextremen Miliz, zu 18 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Und weitere Urteile gegen Teilnehmer der Unruhen werden folgen. Es laufen mehr als 1.100 Verfahren.
Nach Österreich. Mehr als 2 Millionen Speisen werden jeden Tag in Großküchen zubereitet und in Kantinen, Schulen, Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen dann auch gegessen. Ab heute muss klar sein, wo die Eier, die verwendet werden, das Fleisch und die Milchprodukte herkommen. Ein Meilenstein, meint die Regierung. Nur ein erster Schritt, sagen hingegen Tierschutzverbände und auch die Landwirtschaftskammer. Denn die Gastronomie ist ausgenommen und es gäbe auch Schlupflöcher, Jürgen Pettinger berichtet.
Eine Betriebskantine irgendwo in Österreich. Es gibt Rindsroulade. Das Fleisch kommt, ohne dass es jemand ahnt, aus Botswana. In einem globalisierten Lebensmittelmarkt kein Einzelfall, sagt Christian Jochum, Experte für Wertschöpfungsketten in der Landwirtschaftskammer.
Man ist vielleicht als Verbraucher überrascht, wenn durch eine entsprechende Transparenz klargelegt wird, dass Rindfleisch aus Afrika kommen kann, dass Geflügelfleisch aus Thailand kommen kann, dass Honig aus China kommt und dass das in den heimischen Küchen und Gerichten verbreiteter ist, als man glaubt.
Dass Verbraucherinnen und Verbraucher in Zukunft genau wissen, woher ihr Kantinenschnitzel kommt, bezweifelt Tierschützerin Veronika Weißenböck von Vier Pfoten allerdings. Es gäbe Schlupflöcher, sagt sie.
Also über das Jahr gerechnet kann man dann sagen, 40% kommt aus Österreich vom Rindfleisch und 30% aus EU-Ländern und dann noch ein paar Prozent aus Nicht-EU-Ländern. Da weiß man ja erst recht wieder nicht, woher kommt das eigentlich wirklich, das Schnitzel, das jetzt auf meinem Teller liegt. Und was mit dem Tier passiert ist, das dahinter steht, weiß ich sowieso nicht und habe nach wie vor kein Recht, das zu wissen. Das sind schon sehr große Baustellen, die wir da noch haben, leider.
Selbst wenn Österreich draufstehe, kritisiert die Tierschützerin, sei das kein Garant für beste Tierhaltung. Österreich habe sehr wohl höchste Tierwohlstandards. Die Herkunft sei damit zumindest ein Indiz für die Qualität, sagt der Experte der Landwirtschaftskammer. Aber auch das nicht immer.
Wenn die Information nicht verfügbar ist oder auch das soll vorkommen, vom Lieferanten nicht gegeben wird, dann gilt die Auskunft unbekannte Herkunft.
Wie ist es bei Wurst?
Wurst unterliegt nicht der Verordnung. Es geht nur um Frischfleisch, geschnitten und im Ganzen.
Was ist mit Faschiertem?
Faschiertes fällt nicht darunter, weil Faschiertes als von der Definition her nicht als Frischfleisch im Ganzen oder geschnitten gilt, sondern eben weil es faschiert wurde, nicht mehr Frischfleisch im engeren Sinn ist.
Von einem ersten Schritt in die richtige Richtung spricht ÖVP-Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig. Weitere, sagt er, würden folgen.
Wir sind natürlich auch gewillt, noch den zweiten Schritt zu machen. Das Regierungsprogramm sieht ja auch vor, bei verarbeiteten Lebensmitteln eine Herkunftskennzeichnung zu erstellen. Hier sind wir fest entschlossen, gemeinsam mit dem Gesundheitsminister, dass wir auch diesen Baustein dann in die Umsetzung bringen.
Eine Ausweitung der Kennzeichnungspflicht auf die Gastronomie, wie etwa von Landwirtschaftskammer, Umwelt- und Tierschutzorganisationen gefordert, sei derzeit nicht geplant. Dort gilt weiterhin, wer freiwillig mit der Herkunft etwa von Fleisch wirbt, muss auch nachweisen können, dass die Angaben auch tatsächlich stimmen.
Und dazu bin ich mit Manfred Runge verbunden vom Dachverband der Gemeinschaftsversorger. Guten Morgen.
Ja, wunderschönen guten Morgen.
Herr Runge, wie kann ich mir ganz konkret diese Kennzeichnung vorstellen? Also was steht da heute zum Beispiel beim gebackenen Fisch mit Erdäpfelsalat dabei?
Also in den Gemeinschaftsverpflegungsküchen ist es nicht so, dass es unbedingt beim Menüplan stehen wird, sondern Sie werden ein Plakat finden, eine Information. Und es wird diese Information Sie darüber informieren, eben wie viel Anteil an Schweinefleisch, Rindfleisch, Eiern, Milch und Milchprodukten in dieser Küche, nicht nur an biologischen, sondern eben auch an regionalen Produkten verabreicht wird.
Das heißt, ich erfahre eigentlich nicht, woher der verwendete Fisch, wenn wir beim Beispiel des gebackenen Fisches bleiben, ich erfahre nicht, woher ganz konkret dieser Fisch kommt.
Naja, das ist immer ein bisschen zugespitzt. In Wahrheit ist es schon so, dass wir zum Beispiel, wenn wir Rindfleisch verwenden, dann wird Rindfleisch selbstverständlich zu 100% aus Österreich gekauft. Es kann aber sein, dass eine Lieferung das ein oder andere Mal das Rindfleisch aus Österreich nicht standhält und daher haben wir uns für diese Variante entschieden. Es ist eine gute Variante, das prozentmäßig auszuzeichnen.
Aber finden Sie das transparent genug, wenn da nur Prozente stehen und vielleicht auch als Herkunft nur ein EU-Land oder ein Nicht-EU-Land angegeben wird?
Ist transparenter und ehrlicher, als wenn man angeben müsste, dass das heute so ist und ich es nicht angeben kann, weil ich meine Planungen für die Menüpläne ja Wochen im Voraus mache. Das heißt, ich glaube, wenn der Konsument, die Konsumentin in Erfahrung bringt, dass das Rindfleisch zum Beispiel zu 98% oder 95% aus Österreich stammt, dass das wirklich eine klare und ehrliche Aussage ist.
Wir haben es im Beitrag gehört, die Landwirtschaftskammer glaubt aber schon, dass der ein oder andere Kantinengast vielleicht überrascht sein wird, woher verwendete Zutaten kommen. Sie sagen ja selber 98% Rindfleisch. Warum nicht 100%? Also warum, um beim Beispiel, das wir im Beitrag gehört haben, zu bleiben, warum werden eigentlich Rindfleisch aus Afrika verwendet oder Hühnerfleisch aus Thailand?
Also Rindfleisch aus Afrika höre ich heute das erste Mal. Ich kenne den Markt sehr lange. Ich glaube, dass gerade Rindfleisch, Schweinefleisch und so weiter, das kommt in jedem Fall aus Europa. Natürlich kann es einmal vorkommen, dass Rindfleisch aus Bayern stammt oder aus Italien. Das ist ja nicht die große Dramatik. Und ja, es gibt Hühnerfleisch aus Thailand, das ist richtig. Das wird allerdings immer weniger. Dieses Hühnerfleisch wird allerdings eher tiefgekühlt natürlich zugeliefert und auch dann nur in Produkten. Das heißt, auch das ist ein wirklich verschwindender Anteil. Das wird man in Zukunft eben bei der Herkunftskennzeichnung erkennen. Aber Sie können sicher sein, dass das Grillhändl oder das Brathuhn oder das Backhuhn, das Sie heute in einer Gemeinschaftsverpflegungsküche bekommen, mit Sicherheit nicht aus Thailand stammt, sondern wenn, dann stammt es aus Österreich, in manchen Ausnahmefällen aus der EU.
Sie sprechen da von einem verschwindenden Anteil von Hühnerfleisch aus Thailand. Wenn jetzt klarer ersichtlich ist, was für Zutaten verwendet werden, wird sich da an der Auswahl in den Großküchen etwas ändern? Also wird das thailändische Hühnerfleisch ganz verschwinden?
Wir in den Großküchen versuchen seit Jahren, die Rohwaren aus Österreich zu bekommen. Es ist ab und zu nicht möglich, weil eine gewisse Kalibrierung, das heißt die Art und Weise der Vorverarbeitung in Österreich derzeit nicht angeboten wird. Ich bin allerdings überzeugt, dass die Herkunftskennzeichnung uns dabei hilft, uns, unseren Lieferanten und auch den Produzenten sozusagen auch die Ware so vorzubereiten, dass sie für die Gemeinschaftsverpflegung geeignet ist. Ja, ich glaube, das wird helfen.
Wie sehr spielt denn eigentlich der Preis eine Rolle in der Auswahl der Zutaten?
Also es wird der Preis, im Wesentlichen spielt der Preis natürlich dort eine Rolle, wo es darum geht, auch Vulnerable-Gruppen zu versorgen oder Kinder zu versorgen, wo Familien im Kindergarten das Menü bezahlen müssen, wo man im Beruf steht und jeden Tag das Menü bezahlen muss. Selbstverständlich spielt es eine Rolle, aber in Wahrheit sind die Anteile, die österreichischen Anteile massiv groß in der Gemeinschaft zu pflegen. Das werden wir jetzt in den nächsten Tagen und Wochen erkennen. Und ich glaube nicht, dass sich dadurch der Preis massiv erhöht. Also nicht aus dem Titel der Herkunftskennzeichnung, wenn dann aus dem Titel der Inflation.
Sagt Manfred Runge vom Dachverband der Gemeinschaftsversorger. Vielen Dank und einen guten Tag noch.
Dankeschön, Ihnen auch einen schönen Tag. Alles Gute.
Gleich 7:12 in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. Wir wechseln also das Thema. Im Osten gehen die Sommerferien zu Ende. Heute ist also auch der letzte Tag der Sommerschule. Die läuft 2 Wochen, ist kostenlos und hat es heuer bereits zum 4. Mal gegeben. Eingeführt wurde sie während der Pandemie für lernschwächere Schülerinnen und Schüler mit besonderem Fokus auf den Deutschkenntnissen. Mittlerweile geht es aber auch um Mathematik und Englisch und bei den Jüngeren um Sachkunde. Der Bildungsminister zieht für heuer zufrieden Bilanz. Kritiker finden eine Weiterentwicklung notwendig, berichtet Viktoria Waldecker.
Statt ins Schwimmbad ging es für 36.000 Kinder und Jugendliche in Österreich schon im August in die Schule. Die 2-wöchige Sommerschule soll bei einem guten Start ins neue Schuljahr helfen, zeigt sich Bildungsminister Martin Polaschek von der ÖVP zufrieden.
Die Sommerschule wird sehr, sehr gut angenommen. Und das, was wir aus Rückmeldungen aus den Schulen auch bekommen, ist, dass die Kinder alle mit Leib und Seele dabei sind.
813 Schulen haben die Chance zum 2-wöchigen Lernen vor Schulbeginn heuer angeboten. Im vergangenen Jahr waren es noch 1.100 Schulstandorte. Unzufriedenheit der Schulen sieht Polaschek hier nicht.
Es geht nicht um die Zahl der Standorte, es geht um die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wir haben gesehen, dass die Aufteilung auf viele kleine Standorte auch zu administrativen Schwierigkeiten führt.
Neben Lehrerinnen und Lehrern unterrichten an den Sommerschulen auch 1.500 Studierende. Möglich ist das bereits ab dem 4. Semester. Das sei zu früh, kritisiert Bildungsexperte Hannes Schweiger von der Uni Wien. Denn in der Sommerschule würden Schülerinnen und Schüler mit unterschiedlichstem Wissensstand zusammenkommen. Eine schwierige Aufgabe.
Aus meiner Sicht wäre es hier notwendig, sicherzustellen, dass Studierende nicht alleine unterrichten, sondern entsprechend begleitet werden und gemeinsam mit erfahrenen Lehrkräften unterrichten. Das aber natürlich ist eine Ressourcenfrage.
Am besten wäre es auch, das Lernen mit Freizeitaktivitäten zu verknüpfen. Das überlasse der Bund derzeit aber den Ländern und Gemeinden. Für Schweiger wäre es auch wichtig, die Sommerschule nicht einfach auslaufen zu lassen, sondern sie mit einem Förderprogramm im darauffolgenden Schuljahr zu verknüpfen.
Sonst bleibt das etwas Punktuelles und insofern auch wenig nachhaltig, was jetzt den Lernfortschritt der Kinder und Jugendlichen betrifft.
Für Bildungsminister Martin Polaschek ist das nicht notwendig. Es gäbe bereits ein gutes Angebot und auch Förderstunden.
Es gibt mit weiterlernen.at ja auch jederzeit die Möglichkeit, über Online-Angebote sich zusätzliche Unterstützung und zusätzliche Fördermaßnahmen zu holen. 2 Wochen Sommerschule sind eine gute, überschaubare Zeit. Ich sehe hier jetzt keinen Anlass für eine Ausdehnung.
Die Sommerschule bleibt also zweiwöchig. Wie sie den 36.000 Kindern und Jugendlichen gefallen hat, dazu gibt es allerdings keine Daten. Sie sollten dringend befragt werden, fordert Bildungsexperte Schweiger.
Wir müssten herausfinden, wie erleben Sie die Sommerschule, was nehmen Sie daraus mit, können Sie davon profitieren und was würden Sie brauchen, um die Ziele, mit denen Sie in die Sommerschule gehen, auch wirklich erreichen zu können.
Der Bildungsminister zeigt sich hier offen für eine wissenschaftliche Begleitung. Im vierten Jahr stehe die Sommerschule erst am Anfang, sagt Polaschek.
Gerade hat man geglaubt, es sei ein bisschen Ruhe in die angespannten Beziehungen zwischen China und Indien gekommen, rund um den Gipfel ihres Staatenbündnisses der BRICS-Staaten. Da gibt es aber schon wieder neuen Ärger wegen einer offiziellen Standardkarte, die Peking veröffentlicht hat. Und auf der werden ein indischer Bundesstaat und eine Hochebene im Himalaya als offizielles Territorium Chinas ausgewiesen. Das provoziert Proteste aus Delhi und vertieft das Misstrauen zwischen Indien und China, berichtet von dort Josef Dollinger.
Die Internetseite des chinesischen Staatsministeriums für Land- und Naturressourcen fristet ein eher beschauliches Dasein im elektronischen Kosmos. Doch diese Beschaulichkeit wurde vor wenigen Tagen empfindlich gestört. Schuld daran ist die Veröffentlichung der neuesten amtlichen Landkarte von China auf eben dieser Internetseite. Dafür ist dieses Ministerium nämlich unter anderem zuständig. Doch in der indischen Hauptstadt Delhi traute man seinen Augen nicht, denn auf der neuen chinesischen Landkarte erstreckt sich die Volksrepublik China auch über die indische Provinz Arunachal Pradesh östlich von Bhutan, ein Gebiet etwa so groß wie Österreich. China nennt dieses Gebiet jetzt Südtibet. Weiters wird auch ein Teil Kaschmirs als chinesisches Staatsgebiet ausgewiesen, auf das Indien ebenfalls Anspruch erhebt. Mehr brauchte es nicht für Indiens Regierung, um sofort in den diplomatischen Kampfmodus zu wechseln. Botschafter werden einbestellt, Protestnoten verfasst. Auch Malaysia schloss sich dem Kartenprotest an, denn China hat auf der neuen Karte natürlich das gesamte südchinesische Meer eingemeindet, auch zu Lasten Malaysias. Dass natürlich auch Taiwan als chinesische Provinz auf der Karte verzeichnet ist, ist nicht weiter überraschend. Das Aufkochen des Konfliktes mit Indien kommt allerdings zu einem, sagen wir, eigenartigen Zeitpunkt. Noch vor wenigen Tagen haben sich Indiens Premierminister Narendra Modi und Chinas Präsident Xi Jinping auf dem BRICS-Gipfel in Südafrika auf eine friedliche Einigung im Grenzstreit eingeschworen. Weg mit den Waffen, wir werden eine Verhandlungslösung finden, lautete die freundliche Devise. In diese Friedenssignale platzt jetzt die neue Landkarte von China, die man in den Nachbarstaaten als offiziell abgesegnete Landnahme durch China betrachtet. Die Grenze zwischen Indien und China ist ein Relikt der Grenzziehung durch die britischen Kolonialherren in Indien und ist bis heute umstritten. Indien und China führten 1962 sogar Krieg um diese Grenze im Himalaya. Erst vor wenigen Jahren gab es wieder Tote bei Prügeleien zwischen indischen und chinesischen Grenztruppen. Diesmal hat der Konflikt nur diplomatischen Ärger ausgelöst, der auch den G20-Gipfel nächste Woche in Indien beeinflussen könnte. Für diesen Gipfel planten China und Indien eigentlich eine weitere Vertiefung ihrer Freundschaft. Doch nun verdichten sich die Gerüchte, dass Xi Jinping gar nicht nach Delhi reisen wird. Premierminister Li Qiang soll ihn vertreten. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
Josef Dollinger hat berichtet. Eine ganz neue Corona-Variante könnte im Herbst Omikron ablösen. Experten sehen das aber einigermaßen gelassen. So viele Hospitalisierungen wie am Höhepunkt der Pandemie erwarten sie nicht. Mehr als 135.000 Patientinnen und Patienten mussten in den 3 Jahren der Pandemie wegen einer Covid-Erkrankung oder mit einer Covid-Infektion stationär behandelt werden. Die Gesundheit Österreich hat sich diese Spitalsaufenthalte genauer angeschaut. Marlene Nowotny.
Der überwiegende Teil der Corona-positiven Menschen, das zeigt die Analyse der Gesundheit Österreich, war in den vergangenen 3 Jahren wegen Covid im Spital, hatte also die Hauptdiagnose Covid-19 oder eine damit verbundene Hauptdiagnose wie eine virale Lungenentzündung. Covid-19 und damit verbundene schwere Erkrankungssymptome waren also bei bis zu 78% der Hospitalisierten die Ursache des Krankenhausaufenthalts. Das heißt, nur ein kleiner Teil der Patientinnen und Patienten war mit einer zufällig festgestellten Covid-19-Infektion im Spital, etwa nach einem Knochenbruch oder wegen einer Geburt. Florian Bachner, Florian Trauner und Martin Zuber von Gesundheit Österreich können mit ihrer Analyse auch nachzeichnen, wie sich die Hospitalisierungsraten im Verlauf der Pandemie und mit unterschiedlichen Virusvarianten verändert haben. So stiegen die Hospitalisierungsraten beim Wechsel der Alpha-Variante zur gefährlicheren Delta-Variante im Sommer 2021 relativ zu den Infektionszahlen nicht an, sagt Florian Trauner.
Und somit lässt sich darauf schließen, dass ein externer Faktor wie die Immunität, die in der Bevölkerung angestiegen ist, durch natürliche Infektion oder auch durch Impfung einen hier protektiven Effekt haben musste.
Mit Beginn der Delta-Phase war zumindest die Hälfte der Bevölkerung über 12 Jahre zweimal geimpft. Ob die Hospitalisierten geimpft oder genesen waren, beziehungsweise welche Vorerkrankungen vorlagen, wisse man allerdings nicht, sagt Trauner. Es gebe nach wie vor keine verknüpften Datensätze. An der Entwicklung der Spitalsauslastung lasse sich aber die Wirkung von Impfung, Genesung oder Maßnahmen wie Lockdowns ablesen, sagt Florian Bachner, der Leiter der Abteilung Gesundheitsökonomie und Systemanalyse bei Gesundheit Österreich. Im Winter 2021 kam es anders als im Jahr davor nicht mehr zu einer systemkritischen Überschreitung der Auslastungsgrenzen der Normalstationen und Intensivstationen.
Damals war es aber dann so, dass sozusagen vorab schon Lockdowns verhängt wurden, die es verhindert haben, dass diese Werte des Herbstes 2020 noch einmal erreicht werden konnten.
Die Daten zur Spitalsauslastung zeigen auch, dass die jährlich wiederkehrenden Grippewellen zu wesentlich weniger Krankenhausaufenthalten führen, gerade im Bereich der Intensivstationen.
In sehr, sehr schlimmen Influenza-Jahren lagen nie mehr als zwischen 100 und 150 Personen gleichzeitig auf Intensivstationen in Österreich. Während Covid sind diese Zahlen bei 700 etc. gelegen.
In den Herbst blickt Bachner vorsichtig optimistisch wegen der derzeit zirkulierenden Virusvarianten und der Immunität der Bevölkerung.
Und jetzt geht es noch um eine Reise, die auf den ersten Blick absurd wirkt. Da reist ein 86 Jahre alter, gesundheitlich angeschlagener Kirchenführer um die halbe Welt, um eine Gemeinde von gerade einmal 1500 Gläubigen zu besuchen. So wenige Katholikinnen und Katholiken gibt es in der Mongolei und trotzdem ist Papst Franziskus vor kurzem in Ulaanbaatar gelandet. Und es ist eine ganz besondere Reise für den Papst, berichtet Alexander Hecht.
Etwa 1500 Katholikinnen und Katholiken leben in der Mongolei, eine der kleinsten katholischen Gemeinden der Welt. Umso größer ist die Freude über den Besuch des Pontifex. Der apostolische Präfekt in der Hauptstadt Ulaanbaatar, Kardinal Giorgio Marengo, spricht von einer großen Ehre und einer ganz speziellen Gnade. Erst seit dem Zusammenbruch des kommunistischen Regimes vor etwas mehr als 30 Jahren herrscht in der Mongolei wieder Religionsfreiheit. Dabei hat die Mongolei eine christliche Tradition, die Jahrhunderte zurückreicht. Unsere Vorfahren haben von dieser Religion gewusst. Der Katholizismus ist sicherlich keine fremde Religion, sagt Priester Sanjadschaf Zerenkant. Das heißt aber nicht, dass die katholische Gemeinde nicht auch mit Vorurteilen zu kämpfen habe. Am Hauptplatz von Ulaanbaatar erzählt die 17-jährige Zerenko Padertene, dass manche im Besuch des Papstes sogar eine Falle sehen. Der Großteil der Menschen in der Mongolei sind Buddhisten. Der interreligiöse Dialog sei daher wichtig, sagt Kardinal Marengo. Papst Franziskus wird auch mit Vertretern anderer Religionsgemeinschaften zusammentreffen. Die Reise des Papstes erfolgt auf Einladung des mongolischen Präsidenten. Die Regierung und das Land profitieren von der medialen Aufmerksamkeit durch den Papstbesuch, sagt der Politikanalyst und TV-Experte Chargail Saikan Dambardarja.
To be in the center of attention of the world for a few days.
Neben Religionsfreiheit und Ökumene wird Franziskus wohl auch den Umweltschutz zum Thema machen. Die Mongolei leidet unter dem Klimawandel, der Temperaturanstieg führt zu Trockenheit. Die Luft in Ulaanbaatar ist wegen der vielen Kohleöfen besonders schlecht. Das offizielle Besuchsprogramm beginnt morgen.
Nicht nur in Italien wird Enzo Ferrari bis heute als Motorsportlegende verehrt. Hinter der glamourösen Fassade hat es aber auch dunkle Flecken gegeben in Ferraris Geschäfts- und Privatleben. Und die zeigt der Film Ferrari, ein jahrzehntealtes Traumprojekt von US-Regisseur Michael Mann. Nun ist es umgesetzt, starbesetzt in der Hauptrolle Adam Driver. Am Abend hatte der Film Premiere bei den Filmfestspielen in Venedig.
Zügi. Krieg beschleunigt das Filmfestival von Venedig sein Wettrennen um den Goldenen Löwen und liefert mit dem Film Ferrari gleich einmal eine Zwischenbestzeit. US-Regisseur Michael Mann porträtiert den legendären italienischen Rennfahrer und Autobauer Enzo Ferrari im Jahr 1957, einem Jahr, in dem wesentliche Konflikte in Ferraris Leben kollidierten, so Regisseur Michael Mann.
Because in this one year of 1957, many of the conflicts that are going on in his life all collide into this particular period of time.
Privat ist kurz zuvor Ferraris Sohn Dino an einer seltenen Muskelkrankheit gestorben. Zugleich fordert seine Geliebte, den gemeinsamen außerehelichen Sohn offiziell anzuerkennen. Ferraris Ehe steht vor dem Aus. Geschäftlich geht es mit der Firma bergab und sportlich haben sich einige Tragödien auf der Rennstrecke ereignet. Nicht zuletzt, weil Enzo Ferrari seine Fahrer oft unter Druck setzte.
If you get into one of my cars, you get in the wind.
Der Film navigiert souverän durch ein zerrissenes Seelenleben auf dem schmalen Grat zwischen Erfolg und Misserfolg, inszeniert als Aneinanderreihung von Gewissenskonflikten, als Drama und Heldengeschichte, als Benzinwolken-Action und erbitterten Konkurrenzkampf. Maserati stets im Visier. Wer in Enzo Ferraris Geschichte eintauche, entdecke die universelle Gültigkeit dieser Biografie, meint Regisseur Michael Mann.
The more specifically you get into the man, the more deeper the dive, the more universal it becomes.
Ebenfalls auf einer wahren Geschichte beruht Dogman, der neue Film des französischen Regisseurs Luc Besson. Da wird ein fünfjähriger Bub lange Zeit in einen Käfig mit Hunden gesperrt. Nach seiner Flucht führt der körperlich deformierte Douglas ein Außenseiterleben in Gesellschaft von Dutzenden Hunden. Er wollte sich, so Luc Besson, einfach vorstellen, wie dieses Leben weiter verlaufen könnte.
I just try to imagine what kind of life this boy can have after that. What do you became? You became a terrorist or Mother Teresa?
Rund 60 Hunde waren beim Dreh im Einsatz, einige davon richtige Stars, die, wie immer bei Stars, so scherzt Besson, mit dem Fußvolk nichts zu tun haben wollten.
The star, as usual, doesn't talk to the other one. They were very like, who's this guy?
Dogman ist eine etwas indifferent geratene Verfilmung des oft Schopenhauer zugeschriebenen Zitats: Seit ich die Menschen kenne, liebe ich die Tiere. Immerhin gäbe es in Venedig, so wie in Cannes, einen Preis für den besten Hund als Darsteller, ein stets mit überkreuzten Beinen thronender Dobermann als Türwächter wäre jetzt schon in der Pole Position.
Und aus Venedig hat Arnold Schnötzinger berichtet. Nach gut 6 Wochen mit Opern, Konzerten und Theateraufführungen sind die Salzburger Festspiele zu Ende. Mit Rekordauslastung, also 241.000 Besucherinnen und Besuchern. Dabei waren es bewegte Festspiele. Von den Kritikern gelobt, aber vom Publikum ausgebuht, wurde etwa der Falstaff und auch der Jedermann als apokalyptisches Klimadrama hatte nicht nur Fans. Sarah Gruber mit einer Rückschau.
Stellen Sie sich vor, die erste szenische Premiere der Salzburger Festspiele wird durch Klimaaktivisten gestört und fast keinem fällt es auf. So geschehen heuer beim Jedermann, als Klimaaktivisten der letzten Generation die Aufführung durch Zwischenrufe stören. Die Neuinszenierung von Michael Sturminger aber ebenfalls mit Klimaaktivisten beginnt. Ansonsten ist und bleibt der Jedermann Publikumsliebling und Zugpferd. Michael Mertens heuer in der Titelrolle und Valerie Pachner, erstmals doppelt besetzt als Bullschaft und Tod, kommen gut an beim Publikum.
Mir schwillt das Herz so übervoll, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll.
Regelrecht eingeschlagen hat Giuseppe Verdis Oper Macbeth, inszeniert vom polnischen Schauspiel- und Opernregisseur Krzysztof Walikowski. Herausragend Asmik Grigorian als Lady Macbeth, die durch Videoeinspielungen mit einer tragischen Hintergrundgeschichte ausgestattet wird. Zum Überraschungshit wird auch die erstmals bei den Salzburger Festspielen aufgeführte Oper Greek Passion von Bohuslav Martinu, inszeniert von Opern- und Filmregisseur Simon Stone. Berührend, das moderne Passionsspiel, das von hungernden griechischen Flüchtlingen erzählt, die nicht etwa auf Hilfsbereitschaft und Mitgefühl stoßen, sondern auf Hartherzigkeit und Tod. Den Geschmack des Premierenpublikums nicht ganz getroffen hat die Neuinszenierung der Oper Falstaff von Giuseppe Verdi. Musikalisch solide umgesetzt von Ingo Metzmacher, aber Christoph Marthaler verwirrt das Publikum mit seinem Regiespiel im Spiel und erntet harsche Kritik und Buhrufe vom Publikum. Doch auch diese Oper verkauft sich gut, sogar rekordverdächtig gut, bilanziert die Präsidentin der Salzburger Festspiele, Christina Hammer.
Also wir können tatsächlich von einer absolut herausragenden Auslastung sprechen. 98,5%. Das ist ein Ergebnis, das uns mit großer, großer Freude erfüllt.
Und auch Intendant Markus Hinterhäuser kann mit Kontroversen durchaus leben.
Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich 100%ig den Geschmack des Publikums getroffen habe. Ist es auch nicht notwendig. Und dass die ein oder andere dieser Operproduktion auch die eine oder andere Kontroverse hervorgerufen hat, das ist ja auch in Ordnung, das ist ja gut so.
Meint Markus Hinterhäuser. Und jetzt ist Martha Georgiev am Wort mit den Nachrichten.
Ab sofort gilt in Österreich die verpflichtende Herkunftskennzeichnung für Lebensmittel in Kantinen und Großküchen. Der Ursprung von Fleisch, Milch und Eiprodukten, die in Speisen verwendet werden, muss ausgewiesen sein. Allerdings wird das nicht immer für jede einzelne Speise angegeben sein, sondern lediglich auf Plakaten. Sie geben einen Überblick in Prozent, also wie viel Fleisch in der Kantine anteilsmäßig aus Österreich, aus der EU oder nicht aus der EU kommt, sagt Manfred Ronge, Präsident des Dachverbandes der Gemeinschaftsversorger im Morgenjournal. Für die Gastronomie ist eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung vorerst nicht geplant. Russland meldet wieder ukrainische Drohnenangriffe auf die Hauptstadt Moskau und die südliche Region Kursk. Nach Angaben des Moskauer Bürgermeisters Sergei Sobjanin soll eine Drohne kurz vor der Stadt abgefangen worden sein. In Kursk sollen dem Gouverneur zufolge zwei Drohnen eingeschlagen sein, ein Wohnhaus und ein Verwaltungsgebäude seien beschädigt worden. Die Außenminister Russlands und der Türkei haben über eine mögliche Neuauflage des Getreideabkommens zwischen der Ukraine und Russland gesprochen. Sergej Lavrov verlangt vom Westen, dass Russland Getreide und Dünger ungehindert über das Schwarze Meer ausfahren darf. Dann wäre man bereit, zum Deal zurückzukehren. Moskau hat das Getreideabkommen im Juli auslaufen lassen. In Frankreich tritt heute die umstrittene und lange Zeit von gewaltsamen Protesten begleitete Pensionsreform in Kraft. Das Pensionsalter wird damit schrittweise von 62 auf 64 Jahre angehoben. Große Demonstrationen sind für heute nicht angekündigt. Ab heute müssen Leih-E-Scooter in Wien Nummerntafeln haben. Außerdem müssen sie über ein akustisches Warnsignal und zwei Bremsen verfügen. Die Anbieter kritisieren, dass die Stadt die Kennzeichenpflicht zu spät kommuniziert habe. Das Wetter heute ist zunächst bewölkt, von Salzburg ostwärts etwas Regen. Später kommt die Sonne heraus. Es ist wärmer mit Höchstwerten von 20 bis 26 Grad.
Um 8 Uhr melden wir uns wieder. Wir, das sind heute Christine Tönicke-Frenkenberger, Gerald Domian. Mein Name ist Veronika Filitz. Und jetzt hören Sie wieder Guten Morgen mit Ö1 und Bernhard Fellinger.